SRF 2 Kultur.
Wir beschäftigen uns mit einem Internetphänomen, eines, das den Islamisten in Tunesien gar nicht gefällt, der Harlem Shake. Bevor wir aber nach Tunesien schauen, bei mir jetzt hier im Studio die Webredakteurin Valerie Wacker. Ich möchte erst mal wissen, was genau ist dieser Harlem Shake, Valerie?
Ja, dieser Harlem Shake ist zunächst ganz einfach ein Lied mit ziemlich treibendem Beat. Herausgegeben hat es ein amerikanischer Musikproduzent, bekannt unter dem Namen Bauer, und das bereits vor fast einem Jahr. Das Spezielle kam erst jetzt Anfang Jahr dazu mit einem YouTube-Video. Zu sehen sind darauf vier Typen in einem kleinen Zimmer, drei davon maskiert, alle tragen Overalls, so Ganzkörperanzüge, die bis über den Kopf gehen, einer rosarot, einer weiß-silbrig, der dritte sieht aus wie ein Superheld in Rot und der letzte ganz in Schwarz trägt eine Chinesenmaske. So, die stehen erstmal einfach da und dieser Song läuft und sie bewegen einfach das Gesäß so hin und her.
Das hören wir uns mal an. Das ist das Vorspiel und jetzt?
Da war er, der im wahrsten Sinne springende Punkt. Sobald nämlich dieser Beat einsetzt, tanzen die vier Typen wie wild. Sie lassen die Schultern kreisen, bewegen sich ziemlich lasziv und es gibt kein Halten mehr. Und dieser Bruch vom Rumstehen zum kompletten Loslassen, der hat Tausende zu eigenen Videos inspiriert, die man jetzt im Netz findet und die sind zum Teil sehr lustig. Zum Beispiel auf dem Appellplatz im Militär, alle stehen stramm, Song fängt an, ein einziger Soldat bewegt sich ein bisschen, dann kommt der Beat, das Filmbild springt, also ein Schnitt, und plötzlich stehen alle Soldaten mehr oder weniger verkleidet, sieht ein bisschen aus wie so eine Skilagergruppe auf dem Platz und tanzen wie wild. Einer robbt sogar so im Schlafsack über diesen Platz.
Das ist ja ziemlich absurd, Valerie Wacker.
Ja, das ist komplett absurd. Aber es spielt halt so mit diesem Erwartet-Unerwarteten. Also Beat ein, Kontrolle aus. Zum Beispiel die seriösen News-Moderatoren in einem großen Studio, die auf einmal voll abgehen. Oder der junge, propere Typ im Anzug auf einer Terrasse und auf einmal tanzen, es könnten seine Großmütter sein, wie wild vor der Kamera. Und manchmal sind es auch die Orte, die das Ganze ganz speziell machen und sehr absurd. Also von der Game-Welt, von animierten Figuren, die tanzen, bis zu Unterwasseraufnahmen oder kompletten U-Bahn-Zügen, die außer Rand und Band sind. Übrigens haben auch die Kollegen von Virus so ein Video gemacht im Studio.
Harlem Shake ist unser Thema auf SRF 2 Kultur. Der Tanztrend breitet sich via Internet um die ganze Welt aus. Die Ansteckung einer Gruppe von Menschen mit dem Tanzvirus wird in einem kurzen, möglichst witzigen Video festgehalten und ins Netz gestellt. Das Video ist manchmal auch unverhohlen erotisch. Die Menschen tanzen in verrückter Maskerade oder auch leicht bekleidet. Und das hat in Tunesien bereits zu heftigen Konflikten geführt. Bei mir ist jetzt unser Maghreb-Korrespondent Beat Staufer. Schon seit einer Woche tobt in Tunesien eine Art Kulturkampf um diesen Harlem Shake. Warum?
Ich denke, das ist eine sehr subversive, sehr provokative Art, letztlich die Revolution, die von der viele Jungen, die das Gefühl haben, sie sei ihnen konfisziert worden, gestohlen worden, entwendet worden, wieder zurückzugewinnen. Es ist natürlich auch eine jugendliche Art von Spaß, von Action. Es ist ein Megatrend. Es sind Jugendliche, die ganz bewusst auf die Welt schauen, die die internationale Jugendkultur teilhaben möchten an dieser Jugendkultur. Aber es ist auch eine Art politischer Protest.
Und dieser politische Protest artikuliert sich in solchen Inszenierungen, in solchen Dance-Happenings, die dann gefilmt werden. Das ist verboten worden an den Schulen durch den Innen- und durch den Erziehungsminister. Das Klima zwischen islamistischen Kräften und säkular eingestellten Bürgerinnen und Bürgern ist ja sehr angespannt in Tunesien. Das hören wir immer wieder, lesen wir immer wieder. Wird denn von den Behörden genauso bei den islamistischen Kräften genau hingeschaut, was die machen, oder ist ein Zugriff vor allem gegen die Harlem Shaker feststellbar?
Ja, das ist ganz eindeutig so. Die islamistisch dominierte Regierung und auch der Erziehungsminister, der hat nicht eingegriffen, monatelang, als auf den Schulhöfen, als auf Schulhöfen schwarze Fahnen gehisst worden sind, als Salafisten Aktivitäten unternommen haben, als sie sogar höchstwahrscheinlich junge Menschen rekrutiert haben für den Dschihad in Syrien und in Mali. Das gibt sehr starke Indizien. Da ist nie interveniert worden. Und auch an den Universitäten hat der Erziehungsminister äußerst lang gewartet, bis er eingeschritten ist gegen eine Blockade der größten Universität des Landes bei Tunis, der Manouba-Fakultät. Also hier kann man ganz eindeutig sagen, da wird mit zwei verschiedenen Ellen gemessen.
Nun haben sich die jungen Leute aber nicht einschüchtern lassen und weitere Harlem-Shake-Events inszeniert. Wie sieht es zurzeit aus, Bert Stauffer?
Zurzeit findet in Tunis, nach meinen Informationen, vor dem Erziehungsministerium ein solches Dance-Happening statt. Es sollen sich 7800 junge Leute angemeldet haben. Es kommen vielleicht dann noch mehr. Wir wissen jetzt im Moment aber nicht, ob die Polizei einschreiten wird, ob das zu einem Zusammenstoß auch kommen wird, vielleicht zwischen salafistischen Jugendlichen und den weltoffenen säkularen Jugendlichen. Das ist im Moment im Gang.
Und warum diese aggressive Bekämpfung eines an sich erstmal harmlosen Blödelrituals mit Videos im Internet?
Ich glaube, weil der subversive Charakter dieses Happenings offensichtlich ist und weil es eine sehr gute Waffe ist, um diesen tierischen Ernst dieser Salafisten, auch diese harte Linie irgendwie zu unterlaufen. Mir hat eine Frauenrechtlerin heute Morgen am Telefon gesagt, die Jugendlichen feierten eigentlich das Leben. Das sind positiv eingestellte Jugendliche, die eben feiern möchten, festen möchten, die eine positive Einstellung zum Leben haben. Und die Dschihadisten im Extremfall auf der anderen Seite, die feiern ja letztlich den Tod.
Und es sind immer bei diesen Harlem Shake Events in Tunesien sind immer Männer und junge Männer und junge Frauen beteiligt.
Also was ich gesehen habe, sind es mehrheitlich junge Männer, weil das wäre natürlich noch ein zusätzliches Skandalon, wenn Frauen sich auch noch entblößen würden. Häufig ist es ja auch so, dass diese jungen Menschen nicht nur Masken tragen, sondern sich teilweise auch entblößen. Das wäre eine zusätzliche Provokation.
Aber Bert Stauffer, man kann sagen, ein Riss geht durch die Jugend in Tunesien zwischen westlich freizügiger Lebensweise und islamisch konservativer Haltung.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Dieser Riss geht durch die ganze tunesische Gesellschaft. Man hat das aber bis jetzt weniger festgestellt bei den Jugendlichen. Das ist eigentlich das erste Mal, dass das jetzt so ganz klar sichtbar wird, wie stark, wie tief dieser Riss innerhalb der tunesischen Gesellschaft und auch innerhalb der tunesischen Jugend ist.
Die Musik von Julius Eastman ist so spannungsgeladen wie seine Biografie. Sie kennen ihn nicht? Das macht nichts. Man kann jetzt drei Werke dieses vergessenen afroamerikanischen Komponisten in Basel wiederentdecken. Überraschenderweise im Museum. Denn die öffentlichen Proben und Aufführungen von Eastmans Werken sind Teil einer Ausstellung. Songs of a Mad King, so der Titel. Ein eindrückliches Erlebnis, findet Irene Grüter.
Es brodelt unter dieser Musik. Etwas fast Gewaltsames schwingt in diesen Klängen mit und zugleich entwickeln sich darunter melodiöse Muster von einer meditativen Schönheit. An vier wuchtigen Flügeln im Oberlichtsaal der Kunsthalle arbeiten vier junge Pianisten und ein Dirigent daran, die Partituren von Julius Eastman zum Leben zu bringen. Die Titel der drei geprobten Stücke aus den 70er Jahren irritieren: Evil Nigger, Crazy Nigger und Gay Gorilla. Ein politisches Statement, sagt der französische Dirigent Jean-Christophe Marty.
Julius Eastman était noir et il était gay. Et donc pour ces deux raisons, il a fait partie des minorités qui luttaient pour leurs droits civils, pour les civil rights aux États-Unis et il a été marginalisé aussi pour ces raisons.
Julius Eastman, geboren 1940 in New York, hatte an mehreren Fronten zu kämpfen. Er war schwarz, schwul und überhaupt ein unangepasster Geist. Er gehörte zunächst zu wichtigen Zirkeln der minimalistischen Musik, doch dann überwarf er sich mit der Avantgarde und John Cage, mit der er zeitweise zusammengearbeitet hatte.
Chez Eastman, il y a une espèce de révolte qui déborde ce cadre, qui veut sortir du cadre, y compris assigné à l'artiste, pour provoquer, pour déplacer, peut-être pour crier au-delà, si vous voulez, de ce cadre.
Bei Eastman gibt's immer ein Element der Revolte, sagt Marty. Seine Musik fällt aus dem Rahmen. Ihn fasziniert, wie Eastman die westliche Musiktradition mit afrikanischen Mustern konfrontiert. Eastman benutzt das Klavier wie ein Schlaginstrument, auf dem sich die Musiker in Trance trommeln.
Vous voyez, il y a une sorte de confrontation dans sa musique entre l'aspect africain de sa musique et l'aspect occidental.
Dem Körper verlangen diese Stücke einiges ab, weil sie sich jenseits der klassischen Technik bewegen. Eine der Pianistinnen in der Basler Kunsthalle musste pausieren, weil sie Blasen an den Fingern bekam. Rücksicht auf den Körper war nicht Julius Eastmans Sache. Er starb 1990 mit nur gerade 50 Jahren als Obdachloser an den Folgen von AIDS und seines Drogenkonsums. Es dauerte ein halbes Jahr, bis überhaupt ein Nachruf erschien, sagt Mareike Spendl, die Kuratorin der Ausstellung in der Basler Kunsthalle.
Er war wirklich wie verschluckt und vergessen. Und die ganzen Noten waren verstreut, verteilt. Er hatte sich nicht darum gekümmert, dass sie erhalten sind, dass irgendjemand seinen Nachlass verwaltet. Dann war es zu verdanken einer Komponistin, einer Kollegin von ihm, der Mary Jane Leach, dass sie in mühevoller Recherchearbeit eigentlich diese Noten alle wieder zusammengetragen hat und das überhaupt möglich gemacht hat, dass jetzt die Stücke wieder aufgeführt werden können.
Doch warum wird diese Musik ausgerechnet im Museum wiederbelebt? Zu verdanken ist dies Mathieu Klebe-Abanonc. Der französische Künstler betrachtet die vier Flügel, auf denen die Noten von Eastman stehen, als eigene Installation innerhalb seiner Ausstellung in der Kunsthalle. Denn der Konzeptkünstler beschäftigt sich in den wenigen Werken, die er dort ausstellt, konsequent damit, randständige Geschichten ans Licht zu holen. In einer Form, die bewusst irritiert, wie Mareike Spendl sagt.
Das sind Dinge, die an die Grenzen stoßen, wo man sich fragt, darf man das machen oder ist das jetzt Kunst?
Eine Frage, die in den Hintergrund tritt, wenn die Musik von Julius Eastman durchs Museum flutet. Dann freut man sich einfach nur darüber, dass sich der eigentliche Künstler der Ausstellung zurücknimmt und dem vergessenen Komponisten eine Plattform gibt.
Der Bericht von Irene Grüter. Morgen Samstag gibt es um 18 Uhr ein Konzert mit drei Werken von Julius Eastman in der Basler Kunsthalle. Die Daten der weiteren Konzerte und der öffentlichen Proben finden Sie auf der Internetseite des Museums. Unternehmenskultur. Das Schlagwort ist eines der meist abgenutzten und ausgehöhlten im modernen Management-Wortschatz. Aber wie steht es um das, was ein Unternehmen an Kultur schafft, um die Kultur und ihre Wirksamkeit auf die Unternehmen? Welchen Beitrag können Kulturschaffende für eine nachhaltige Wirtschaft leisten? Darum geht es am heutigen Kongress Natur und Kultur in Basel. Für Robin Cornelius, Gründer der Textilfirma Switcher, ist klar, nur wer sich als Unternehmer und als Kulturschaffender zugleich versteht, hat längerfristig Zukunft. Christoph Keller hat mit dem umtriebigen Unternehmer gesprochen.
Kleider, also was wir am Körper tragen, ist Kultur, sagt Robin Cornelius. Wir zeigen uns in bestimmten Kleidern und setzen damit ein Zeichen nach außen, auch mit der Marke, die wir auf den Kleidern tragen.
Mit einem einfachen T-Shirt, wie mit einem Slogan, einem Druck, kann man ein Message weiterleiten oder man kann sich ein bisschen sexy oder provokativ kleiden. So unbedingt sind die Kleider ein Kulturwerkzeug, meiner Meinung nach.
Kleider als Kulturwerkzeug, Kleider als Ausdruck von Alltagskultur, aber nicht nur, auch beim Essen beispielsweise geben wir unseren Vorlieben Ausdruck. Damit ist jeder Konsument ein Kulturproduzent und deshalb ist auch die Frage, wie wir einkaufen, ein Thema der Alltagskultur, sagt Romain Cornelius.
Langsam aber sicher, man einkauft nicht zu kompensieren. So die Leute werden langsam und langsam weniger einkaufen und besser einkaufen.
Besser einkaufen, das heißt für Romain Cornelius, nachhaltige Produkte einkaufen. Für ihn, den CEO der Firma Switcher, heißt das, seine T-Shirts, seine Jacken, seine Hosen sollen allem voran hohen Umweltstandards genügen. Bis zu 90% weniger Wasserverbrauch, alle Produkte werden aus zertifizierter Biobaumwolle hergestellt und es gibt ein Verbot von Kinderarbeit, was selbstverständlich ist und Ethik wird bei Switcher allgemein großgeschrieben. Das sei Firmenkultur, die sich langsam der ändernden Einkaufskultur der Kundschaft anpasse.
Verbraucher ist der Katalysator eine individuelle Moral. Kapitalismus hat keine Moral, ist ein System. Geld, hat man Geld oder nicht, kann man weitergehen. Ist es gut oder nicht, wer kann das beurteilen?
Der Konsument kann beurteilen. Doch damit der Konsument sich auch entscheiden kann, und zwar bewusst entscheiden kann, brauche, sagt Robin Cornelius, auch eine Kultur der Transparenz. Bei Switcher kann jedes Produkt, jedes anhand eines Codes, das auf dem Kleidungsstück aufgenäht ist, rückverfolgt werden. Und man kann via Website von Switcher nachlesen, wo und wann, mit wie viel Energie, mit wie viel Wasser das T-Shirt, das man gerade kaufen will, hergestellt wurde. Transparenz ist Voraussetzung für eine neue Konsumkultur, sagt Robin Cornelius. Wissen, woher die Ware kommt, wie sie hergestellt wurde, das müsse zur Pflicht werden, damit sich etwas ändert.
Zum Beispiel mit diesem Pferdfleisch. Wenn jede Etappe würde deutlich erwähnt auf einer Website und sie zeigen das, sie stehen für das und jeder Endkonsument kann das auf eine Internet-Website gehen, würde das nicht passieren, unbedingt.
Es geht um große Zusammenhänge. Deshalb ist es auch nicht einfach Schönfärberei oder Rhetorik, wenn hier von Kultur gesprochen wird. Die neue Konsumkultur sollte nicht nur eine Nische bleiben. Denn alle, sagt Robin Cornelius, alle tragen da eine Verantwortung.
So ganz am Anfang ist die Firma verantwortlich, dann die ganze Partner der Beschäftigungskette und am Ende der Endkonsument. Weil wir sind eins, der Mensch.
Sagt Robin Cornelius, CEO von Switcher, im Beitrag von Christoph Keller. Wer knapp bei Kasse ist, soll nicht vor der Tür bleiben. Dafür sorgt die Kulturlegi. Sie macht Kultur-, Bildungs- und Sportangebote in der Schweiz erschwinglich für Kulturkonsumenten an der Armutsgrenze. Seit 10 Jahren gibt es die Kulturlegi. Rund 45.000 Menschen in der Schweiz nutzen dieses Angebot der Caritas bereits. Und es sollen mehr werden. Die Caritas hat eben angekündigt, dass sie ihr Angebot ausbauen will. Elinor Landmann hat sich darüber mit Bernhard Ackermann von der Caritas unterhalten.
Bernhard Ackermann, Sie sind Geschäftsstellenleiter der Kulturlegi bei der Caritas. Dieser geplante Ausbau des Angebots der Kulturlegi. Sie wollen bis 100.000 Nutzer gewinnen in 3 Jahren. Liegt das an steigenden Zahlen von Armutsbetroffenen?
Glücklicherweise steigert sich die Zahl der Armutsbetroffenen in der Schweiz nicht in dem Rahmen, wie wir unsere Nutzerzahlen steigern wollen. Es ist aber sicher so, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft für diese von Armut betroffenen Mitbürgern stark am Wachsen ist momentan.
Aber warum bauen Sie dann das Angebot aus?
Wir spüren eine sehr große Nachfrage. Wir haben sehr gute Resultate in dem Sinne, dass wir eben spüren, dass die Teilhabe am sozialen Leben im Rahmen der Integration, insbesondere bei armutsgefährdeten und betroffenen Menschen, sehr sinnvoll ist. Und deshalb wollen wir hier aktiv sein.
Jetzt ist ja geplant ein Ausbau in bestimmten Kantonen.
Genau. Das Projekt Kulturlegi ist so aufgestellt, dass es von regionalen Caritas-Organisationen betrieben wird. Und wenn jetzt eine regionale Organisation das Bedürfnis und die Nachfrage als ausreichend groß einstuft und auch die Finanzierung sicherstellen kann, dann startet sie eben mit dem Betrieb dieser Kulturlegi.
Und geplant ist jetzt ein Ausbau in den Regionen Basel, Neuenburg und Solothurn. Dort gab es bisher keine Angebote.
Das ist einigermaßen korrekt so. Es ist so, dass die Caritas grundsätzlich sich zum Ziel genommen hat, bis 2015 die Kulturlegi flächendeckend anzubieten. Unter flächendeckend verstehen wir auch, dass wir in jeder Region regionale Angebotspartner haben. Was wir schon in der ganzen Schweiz haben, sind nationale Angebotspartner, wie zum Beispiel die Clubschule der Migros, die eben als Beispiel 50% auf alle Kurse anbietet.
Sie haben es gerade gesagt, Bernhard Ackermann. Das Prinzip der Kulturlegi ist, es gibt Rabatte auf Eintritte oder Kurskosten. Im Kanton Zürich zum Beispiel reduzierte Kosten für eine Bibliotheksnutzung. Oder man kann gratis in die Badi oder billiger ins Kino. Wer trägt denn eigentlich diese Kosten, die durch diese Verbilligungen zustande kommen?
Ich glaube, das ist ein Grunderfolgsfaktor der Kulturlegi. Es ist nämlich so, dass die Angebotspartner 30-70% Nachlass gewähren für die Kulturlegi-Karteninhaber. Sie verzichten also damit auf einen Teil ihrer Einnahmen.
Jetzt soll eben das Angebot für die Kulturlegi ausgebaut werden in der Schweiz. Werfen wir mal einen Blick auf die bestehende Angebotsstruktur jetzt. Wie ist das? Sind denn da auch hochpreisige, traditionelle Kulturinstitutionen dabei, wie ein Theater oder wie ein Opernhaus zum Beispiel?
Absolut, also wir zählen auch die Tonhalle Zürich zum Beispiel zu unseren Angebotspartnern. Es ist ein sehr breites Angebot bereits vorhanden. In der Schweiz zählen wir schon über 1300 Angebotspartner, die bei der Kulturlegi partizipieren.
Aber das Opernhaus zum Beispiel ist nicht dabei.
Das ist korrekt, ja.
Wie ist das, Bernhard Ackermann, wie unterschiedlich sind die Angebote der Kulturlegi in den verschiedenen Kantonen?
Ja, typisch für die Schweiz, wir sind ein föderalistisch organisierter Staat, variieren effektiv auch die Angebotszusammenstellungen von Region zu Region. Dies hängt damit zusammen, dass natürlich auch das kulturelle Angebot in einem Zentralschweizer Kanton oder eher ländlichen Gebiet weniger stark ist vielleicht als in einer Metropole. Auf der anderen Seite wird die Kulturlegi auch über unsere regionalen Partner betrieben und von ihnen geführt und sie entscheiden in einem gewissen Rahmen auch frei darüber, wer geeignete Angebotspartner sind.
Also da gibt's Unterschiede. Könnten diese Unterschiede auch mit einem anderen Kulturverständnis je nach Kanton zusammenhängen?
Das ist ein interessanter Punkt für die Schweiz, weil wir spüren schon, dass eben das Kulturverständnis, insbesondere von der Weltschweiz zur Deutschschweiz, ein bisschen variiert.
In welche Richtung?
Dass die Welschen unter Kultur eher die traditionelle Kultur verstehen, wie ein Museum oder ein Theater, währenddem in der Deutschschweiz der Begriff Kultur doch einiges weiter gefasst wird.
Jetzt ist das Ziel der Kulturlegi, Armutsbetroffene eben nicht auszuschließen vom kulturellen und vom gesellschaftlichen Leben. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Wirksamkeit der Kulturlegi bei diesem hohen Ziel zu überprüfen?
Ja, glücklicherweise kriegen wir sehr, sehr viele individuelle Feedbacks von Kulturlegi-Karten-Besitzerinnen und Besitzern. Von dem her können wir sicher von einer Wirkung ausgehen. Wenn wir nun aber schauen wollen über den Zeitraum von 5 Jahren, wie sich die Lebenssituation einer armutsbetroffenen Familie dank der Kulturlegi entwickelt hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Wirkungsmessung unglaublich schwer.
Bernhard Ackermann von der Caritas über die Kulturlegi und den geplanten Ausbau des Angebots. Lebenskraft. Der Titel der aktuellen Esoterikmesse in Zürich klingt vielversprechend. Angeboten werden dort, nebst Artikeln wie heilende Steine und Aurakügelchen, auch Vorträge und Seminare, etwa zu Kristall-Channeling, Herzöffnung oder Bewusstseinserwachen. Doch zu jedem 7. Referenten der Lebenskraftmesse liegen bei der Fachstelle für Sektenfragen, Infosekta, problematische Informationen vor. Was heißt das? Irene Grüter hat nachgefragt.
Umfassende, schnelle und präzise Hellsichtigkeit. So preist eine der Referentinnen an der Zürcher Esoterikmesse ihre Fähigkeiten an. Vieles aus den Angeboten klingt so schön wie schwammig, Förderung der interkulturellen Harmonie oder Arbeit mit der Quantenintelligenz der Zellen. Auf Esoterikangebote beziehen sich rund 1/3 aller Anfragen bei der Fachstelle Infosekta, sagt die Leiterin Regina Spies.
Häufig beziehen sich Anfragen auf sehr problematische Beziehungen zu Anbieterinnen und Anbietern. Das heißt, dass Leute häufig abhängig werden von solchen Angeboten und plötzlich gar keine Entscheidungen mehr treffen können, ohne vorher das Medium oder den Guru gefragt zu haben, ob das richtig ist.
Regina Spies von Infosekta hat oft mit Angehörigen zu tun, die beschreiben, dass sich jemand immer stärker von der Familie oder vom Partner zurückzieht oder immer mehr Zeit für Übungen, einen speziellen Ernährungsplan oder Meditationen braucht. Natürlich gibt es im Esoterikbereich unzählige Angebote, die harmlos sind. Erst bei sehr intensiver und langer Beschäftigung mit einer Lehre können Parallelen zu einer Sektenzugehörigkeit entstehen.
Bei der Esoterik ist die Annahme zentral, dass es Personen gibt, die auf ein höheres Wissen Zugriff haben, weil diese Personen weiter sind in diesem Erleuchtungsprozess. Und das führt dazu, dass es plötzlich eine Person im Leben gibt, die immer mehr weiß als ich, und zwar in jedem Lebensbereich.
Für Angehörige ist es in solchen Fällen kaum mehr möglich, mit den Betroffenen zu diskutieren. Diese Erfahrung hat Martin Muster gemacht, der in Wirklichkeit anders heißt und anonym bleiben möchte, deshalb haben wir seine Aussagen nacheinsprechen lassen. Der Mann mittleren Alters hatte eine Partnerin, die als Kinesiologin arbeitete und in verschiedenen esoterischen Kreisen verkehrte. Er fühlte sich zunehmend unwohl mit der Geschlossenheit ihres Weltbildes, fand aber ein Gespräch darüber schwierig.
Mit Diskutieren haben Sie keine Chance. Es bringt nichts zu sagen, das ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Denn sonst fällt ja ein komplettes Weltbild zusammen. Und außerdem hat meine Partnerin damit ihren Lebensunterhalt verdient.
Martin Muster störte vor allem die Verquickung von Leere, Geld und Abhängigkeit.
Heiler machen ihre Kunden abhängig, indem sie sagen, schau, du hast noch 3 Sitzungen nötig für dies und jenes. Da sagt also jemand allein vom Anschauen her, mit deiner Niere stimmt was nicht. Und der andere glaubt das und macht die entsprechenden Therapien.
Martin Muster wandte sich an die Fachstelle Infosektor, nachdem er auf Anraten seiner Partnerin an einer fragwürdigen Behandlung teilnahm.
Irgendwann kam ich zu so einem Heiler, der eine Stunde lang eigentlich gar nichts mit mir machte und dafür dann 500 Franken verlangte. Und dann hatte ich das Bedürfnis, darüber zu reden.
Tatsächlich werden im Esoterikbereich oft große Summen für Dienstleistungen verlangt, sagt Regina Spies von Infosektor, was gerade in einem Abhängigkeitsverhältnis problematisch ist. Doch wenn die Behandlung den Betroffenen tatsächlich hilft? Schließlich kann eine enge persönliche Betreuung ja auch positive Effekte haben. Stimmt, sagt Regina Spies, aber was fehlt, sind die professionellen Spielregeln einer therapeutischen Beziehung.
Der Anbieter oder die Anbieterin, ist sie eine Elternfigur oder beste Freundin oder wie mein Bruder? Es ist einfach nicht eine definierte therapeutische Beziehung. Die Ratschläge, die aber gegeben werden, sind viel expliziter, als das in irgendeiner therapeutischen Beziehung je sein sollte.
Diese fehlende professionelle Kontrolle bei esoterischen Angeboten ist ein großes Problem, denn laut Regina Spies boomt der Markt für Esoterik in der Schweiz seit Jahren.
Irene Grüter über fragwürdige esoterische Angebote. SRF 2 Kultur um 18.03 Uhr. Elinor Landmann hat die Kulturnachrichten.
Das lange heftig umstrittene Bauprojekt der Elbphilharmonie in Hamburg wird gebaut. Heute haben sich die Stadt Hamburg und der Baukonzern Hochtief auf eine Fortführung des Projekts geeinigt. Teil der Einigung ist, Hochtief übernimmt die Verantwortung für den Bau und erhält dafür von der Stadt 195 Millionen Euro. Seit Jahren stritten die beiden wegen der Kostenexplosion, die das Prestigeprojekt verursachte. Die Baukosten der Elbphilharmonie haben sich im Laufe der Jahre fast verachtfacht und liegen derzeit bei 575 Millionen Euro. Mehrere hundert Menschen demonstrierten heute gegen den Abriss eines Stückes der Berliner Mauer. Das Geschichtsmonument soll Luxuswohnungen weichen. Nach den Protesten wurde der Abriss der Mauer heute Mittag ausgesetzt. Es handelt sich um das längste noch erhaltene Teilstück der Berliner Mauer, das von Künstlerinnen und Künstlern nach dem Mauerfall mit Graffitis versehen wurde und als East Side Gallery bekannt ist. Die Putin-kritischen Aktionen von Pussy Riot beschäftigten die Öffentlichkeit und die russischen Gerichte. Ein Jahr nach dem Prozess gegen die Punkband beschäftigt sich nun der Schweizer Regisseur Milo Rau mit diesem und anderen Gerichtsprozessen gegen russische Künstler. Sein Theaterprojekt Die Moskauer Prozesse begann heute im Moskauer Sacharow-Zentrum. Bis Sonntag werden Gerichtsverfahren gegen Künstler auf der Bühne nachgestellt. Am Sonntagabend wird eine Jury aus Moskauer Bürgern eigene Urteile in den neuen Theaterverfahren fällen. Und wir berichten Montag früh darüber.